Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Herzlich willkommen zur Folge 12 Überflüssiges raus. Hallo, schön, dass Sie wieder reinhören zum Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute will ich ein paar Takte sagen zum Thema, was eigentlich Topic ist und was Off-Topic. Und die Überschrift dieser Folge lautet Überflüssiges raus. Das klingt natürlich ziemlich radikal. Also ich vertrete die Haltung, dass wir nichts sagen, was nicht nötig ist. Da sagen dann immer alle, das kannst du doch nicht machen, weil dann verschwindet ja der ganze Smalltalk. Nein, sehe ich nicht so, denn wenn der Smalltalk wichtig ist, wenn wir uns zum Beispiel gut verstehen wollen und sollen, dann ist es natürlich auch wichtig, diesen Smalltalk zu pflegen. Das bedeutet, ein Smalltalk, der wichtig ist, fliegt nicht raus. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht also in die Richtung, dass wir uns überlegen, was will ich sagen? Was will ich vielleicht auch emotional sagen? Und wenn ich etwas emotional sagen will, dann ist es auch völlig in Ordnung, dass das dann vorkommt. Mir geht es bei diesen Überlegungen um was anderes. Und zwar hatte ich kürzlich mal im Seminar eine spannende Situation. Da hat tatsächlich einer gesagt, also ein Teilnehmer, er traut sich gar nicht, seinem Chef halbvolle Blätter hinzulegen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Vorstandsvorlagen geht und Ähnliches, dann hat er unglaubliches Skrupel davor, ein Blatt abzugeben, das vielleicht nur zu einem Drittel beschrieben ist. Weil er nämlich, und das war seine Begründung, Sorge hat, dass sein Chef ihn für faul hält. Überlegen Sie mal, was da für ein Denken dahinter steht. Das bedeutet ja, jemand glaubt, sein Chef hielte ihn für faul, wenn er nicht den kompletten Platz nutzt, den er zur Verfügung hat. Wie lang müssten denn dann E-Mails sein? Die sind ja sozusagen beliebig lang. Wie lang müssten Präsentationen sein? Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum so viele Texte so dermaßen ausufern. Lassen Sie uns mal zu dem Punkt zurückkommen, das Überflüssige muss raus. Wenn wir sagen, das Überflüssige muss raus, dann bedeutet das, dass nur das Relevante drin bleibt. Wir überlegen, was wir sagen wollen. Wir bringen das in eine Reihenfolge, darüber werde ich Ihnen noch eine Podcast-Folge machen, zu dem Thema, wie ich meine Gedanken strukturiere, und dann suche ich die Formulierungen und das war's. Und was nicht zum Thema gehört, fliegt raus. Das Ganze betrifft nicht nur den inhaltlichen Aufbau von irgendwas, sondern es betrifft auch die Sprache. Ich will mal ganz kurz mit der Sprache anfangen. Also die Frage ist bei der Sprache, kann ich eine Sprache formulieren, die tatsächlich ohne alle überflüssigen, sagen wir mal, Äußerungen, Beiwerk, Ausschmückungen und so weiter funktioniert und trotzdem freundlich ist und angenehm und menschlich. Denn wir hatten ja schon mal das Vorurteil thematisiert, Menschen glauben, Sprache wird unfreundlich, nur wenn man sie kürzt. Das stimmt dann, wenn wir emotionale Informationen wegstreichen, aber es stimmt im Grunde nicht, wenn wir nach mathematischen Kriterien kürzen. Und diese will ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Wir hatten ja in ein paar Folgen schon mal das Thema mit dem oder das Beispiel mit dem Verband, der einen Zuschuss beantragt. Vielleicht erinnern Sie sich, als es um Verben und Substantive ging. Da haben wir diesen wunderbaren, einfachen Satz formuliert. Der Verband beantragt einen Zuschuss. So, dieser Satz, der Verband beantragt einen Zuschuss, der ist jetzt nicht besonders freundlich, aber auch nicht besonders unfreundlich, sondern der ist einfach sachlich. Der Verband beantragt einen Zuschuss. Diesen Satz können Sie auch nicht kürzen. Jetzt ist dieser Satz in seiner Kürze natürlich nicht unfreundlich, also das hatten wir ja schon gesagt. Jetzt gucken wir mal, wie wir diesen Satz aufblasen können, und zwar zeige ich Ihnen jetzt 5 Wege, aus diesem einfachen Satz ein bürokratisches Monster zu machen. Als erstes werden wir dieses wunderbare Wort Zuschuss durch ein Adjektiv erweitern. Wir sagen nämlich, der Verband beantragt einen finanziellen Zuschuss. Das wird jetzt schon spannend. Ich werde das auch nochmal vertiefen in einer Podcast-Folge nur zum Thema Adjektive. Aber das Adjektiv finanziell, also wenn ich jetzt sage finanzieller Zuschuss, was macht dieses Adjektiv? Macht es diesen Zuschuss präziser? Wird es für uns besser vorstellbar? Ich denke, in der Ursprungsversion, der Verband beantragt einen Zuschuss, war uns allen klar, dass es sich dabei um einen finanziellen Zuschuss handelt und nicht um einen Zuschuss in Form von Energie oder Zeit oder irgendeiner anderen Ressource. Ansonsten, wenn es kein finanzieller Zuschuss gewesen wäre, würde es wahrscheinlich dabei stehen. Das heißt, man erwähnt es extra, wenn dieser Zuschuss ein Zuschuss ist in Form von Bonuspunkten beim Supermarkt oder sowas oder beim Bäcker oder so. Nein, wir wissen, ein Zuschuss ohne Adjektiv ist ein finanzieller Zuschuss. Und deswegen ist dieses Adjektiv erstmal nicht nötig. Aber lassen Sie mich mal machen. Das ist der erste Schritt. Also der Verband beantragt einen finanziellen Zuschuss. Zweiter Schritt, wir machen jetzt aus dem Zuschuss eine Bezuschussung. Also wir fügen überflüssige Silben dazu, in diesem Kapitel Überflüssiges raus. Wir machen aus dem finanziellen Zuschuss eine finanzielle Bezuschussung. Fremdsprachler schauen jetzt im Wörterbuch unter B und werden da nicht fündig. Also Sie sehen schon, dass überflüssige Elemente in der Sprache auch das Verständnis erschweren und übrigens auch alles andere als barrierefrei sind. Nicht? Also wenn wir über barrierefreie Sprache sprechen, leichte, einfache Sprache, dann widerstrebt die Sprache vieler Unternehmen diesem Ansatz. Also eine bürokratische Sprache ist quasi desintegrativ. Ja? Sie verhindert, dass bestimmte Menschen uns verstehen. Der Verband beantragt eine finanzielle Bezuschussung. Jetzt kommt der dritte Schritt. Wir machen aus dem Beantrag ein Substantiv. Das hatten wir schon mal, ich wiederhole es nochmal. Der Verband nimmt die Beantragung einer finanziellen Bezuschussung vor. Wir sagen genau das Gleiche. Inhaltlich haben wir es null verändert, wir pumpen nur Luft rein, Überflüssiges. Jetzt kommt alles ins Passiv. Über das Passiv kommt auch noch eine eigene Podcast. Nein, habe ich schon gemacht. Eigene Podcast-Folge gibt es schon. Seitens des Verbandes wird die Beantragung einer finanziellen Bezuschussung vorgenommen. So, und das kommt jetzt alles noch in einen Nebensatz. Und der heißt, es wird festgestellt, dass seitens des Verbandes die Beantragung einer finanziellen Bezuschussung vorgenommen wird. Der Text ist jetzt mega bürokratisch, er wirkt also unfassbar störrisch und unmenschlich, weil er sehr, sehr technokratisch auch wirkt. Das liegt aber auch nur daran, dass wir ihn in fünffacher Weise verändert haben. Wir haben jetzt erstens ein sinnloses Adjektiv reingepumpt, zweitens überflüssige Silben. Drittens haben wir in einem Substantiv gesagt, wofür es Verben gibt. Viertens haben wir das Ganze ins Passiv übersetzt und fünftens die Hauptsache in einen Nebensatz gestellt. Das sind die fünf Punkte, auf die ich mich übrigens bei meinem Tagesseminar vorrangig konzentriere. Das bedeutet, wenn Sie ein Seminar bei mir buchen und wir machen gemeinsam einen Tag mit Ihren Mitarbeitern, dann behaupte ich, sind diese fünf Regeln, sagen wir mal 80%, der Verständlichkeit Ihrer Texte. 80-90% haben Sie erledigt, wenn Sie sich einfach an diese fünf Regeln halten. Jetzt will ich aber gleich nochmal einen Einwand vorbeugen. Es gibt ja Menschen, die sagen dann im Seminar, die Bezuschussung sei ja was anderes als der Zuschuss. Ja, natürlich, aber wir gehen ja hier von dem Beispiel aus, der Verband beantragt einen Zuschuss und jetzt kommt der Bürokrat und nicht ich, ja, und fügt die beiden überflüssigen Silben dazu und sagt Bezuschussung statt Zuschuss. Der Bürokrat macht das durch die Erweiterung, durch den Zusatz der überflüssigen Silben mehrdeutig. Wenn ich das wieder zu einem Zuschuss mache, und der war ja zunächst ursprünglich auch gemeint, dann beende ich durch meine redaktionelle Arbeit diese Doppeldeutigkeit. Also das Ganze ist wieder eindeutig, wenn ich sage Zuschuss. Also theoretisch, oder um es ganz kurz zu erläutern, eine Bezuschussung kann auch der Vorgang des Zuschießens sein, ja, also so wie die Beantragung auch der Vorgang des Antragstellens sein kann. Aber ehrlich gesagt, wir sind da auf einer Ebene, die ist so dermaßen sophisticated und praxisfern. Diese Diskussionen sind, ja, auch im Seminar kommen die manchmal vor, die sind sehr, sehr abseitig, muss ich sagen, weil ich meine letzten Endes, wenn ich einen Antrag meine, dann meine ich einen Antrag und nicht eine Beantragung. Ähnlich ist es ja auch bei der Pflicht. Also wenn wir Pflicht meinen, gibt es ja keinen Grund, Verpflichtung zu sagen. Die überflüssigen Silben bei der Verpflichtung, die ja natürlich der Vorgang des Verpflichtens sein kann, ich weiß, da ist wieder diese Doppeldeutigkeit, Doppelbedeutung, aber gemeint ist die Pflicht. Und wenn wir die Pflicht meinen, gibt es, wie gesagt, überhaupt keinen Anlass, ein anderes Wort zu nehmen, das dann mehrdeutig ist. Also was ist jetzt daran schlimm, wenn wir mehr sagen, als wir sagen wollen? Also moralisch will ich es erstmal gar nicht beurteilen. Ich finde es persönlich nicht in diesem Sinne schlimm, aber ich sage Ihnen, das Verständnis im Unternehmen wird langsamer und schwerer. Das Verständnis mit Kunden und Lieferanten, mit Behörden, mit der Presse wird langsamer und schwerer, wenn wir unsere Sprache so aufpumpen, indem wir lauter überflüssige Sachen drin haben. Adjektive, Silbenmüll, Substantivierungen, Passiv, Nebensatz und so weiter. Jetzt kann man auch noch sagen, natürlich sind Buchstaben teuer. Also stellen Sie sich vor, wenn Sie an der Tastatur sitzen, kostet jeder Tipp auf einen Buchstaben einen Cent. Ja, oder meinetwegen, wenn Sie mehr Geld haben, einen Euro. sparsam umgehen mit Buchstaben, nicht zum Selbstzweck, sondern ich überlege eben, bevor ich ein K drücke oder ein O oder ein P, dann überlege ich mir, was will ich denn sagen? Sodass ich erst überlege, was ich sagen will, dass ich mit meiner Botschaft klar bin und dann erst geht's ans Schreiben. Es erwartet Sie übrigens noch eine schöne Podcast-Folge zum Thema, wie baue ich meine Texte auf? Also wie plane ich einen Text? Und das ist sozusagen dann die Makrostruktur über diesem Gedanken, wir lassen Überflüssiges weg. In Seminaren versuche ich ja manchmal auch mit der Mathematik zu überzeugen. Ich hatte das Stichwort schon genannt, Mathematik. Wenn Sie sagen x gleich 2, also x ist gleich 2, dann können Sie das nicht kürzen, weil es prägnant ist. Und wenn Sie sagen 2 mal x gleich 4, verändern Sie die Aussage nicht. Es ist aber nicht prägnant. Also klar, es ist präzise, aber es ist eben nicht prägnant. Und jetzt übertrage ich dieses Modell aus der Mathematik ganz einfach in die Sprache und frage, wozu sollten wir denn mehr sagen, als wir sagen wollen? Wozu sollten wir etwas übertrieben Präzises sagen? Wozu sollten wir etwas, was klar ist, aufblasen mit irgendwelchen irrelevanten, keine Ahnung, Beischmückungen? In der Mathematik sagen wir kürzen solche Gleichungen letzten Endes aus einer Art Hygiene heraus, weil wir den Kern der Aussage am Schluss auf dem Blatt stehen haben wollen, weil man dann klarer darüber nachdenken kann. Das Irrelevante kommt weg, das ist für jeden Mathematiker völlig klar, weil es auch keinen zusätzlichen Informationswert transportiert. Und genau das ist in der Sprache auch der Fall. Wenn ich sage, ich miete ein Haus, dann reicht das. Wenn ich sage, ich miete das Haus an, habe ich 3 Zeichen mehr mit dem entsprechenden Leerschlag, die etwas, ja, die eigentlich gar nichts sagen. Also was ich sagen wollte, ist gesagt, ich miete ein Haus. Und wenn ich jetzt die Silbe an anfüge, sage ich damit inhaltlich auch nicht mehr. Und nochmal, angenehmer wird die Sprache dadurch auch nicht. Also es gibt ganz viele Beispiele, die wir da mal irgendwann auch im Laufe der weiteren Podcasts noch genauer anschauen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Beigabe von Vitamin K verringert das Gefährdungspotenzial, ist auch ein schönes Beispiel aus einem Pharma-Seminar. Die Beigabe von Vitamin K verringert das Gefährdungspotenzial. Okay, also die Beigabe streiche ich schon mal, indem ich sage, Vitamin K verringert das Gefährdungspotenzial. Also natürlich brauche ich die Beigabe, oder? Ohne Vitamin K im Körper oder im Reagenzglas gibt es keine Wirkung. Also kann ich die Beigabe wegmachen, weil sie banal ist, kann ich streichen. So, Vitamin K verringert das Gefährdungspotenzial. Was ist ein Gefährdungspotenzial? Das Potenzial und die Gefährdung sind ja zum Teil deckungsgleich, weil eine Gefährdung immer auch ein Potenzial ist. Gemeint ist hier schlichtweg das Risiko. Für Vitamin K verringert das Risiko einer, keine Ahnung, XY-Erkrankung, Krankheit, wie auch immer. Übrigens spannend, für Ärzte ist eine Erkrankung das, was für Laien eine Krankheit ist. Für einen Arzt ist die Krankheit selbst die Grippe, aber die Tatsache, dass der Patient die Grippe hat, ist eine Erkrankung. Insofern haben wir so kleine, auch in den Fachsprachen unterschiedliche Nuancen, die sind aber jetzt nicht wirklich so entscheidend. Also ich störe mich jetzt nicht daran, wenn jemand Erkrankung sagt, ich weiß, dann ist er wahrscheinlich vom Fach. Ich sage, das sind jetzt nochmal die restlichen 10-20% zur Perfektion an solchen Wörtern rumzuschrauben. Wenn Sie diese 5 Regeln, die ich vorhin erwähnt hatte, Silbenmüll raus, Adjektive checken, aktiv statt passiv, Verben statt Substantive, Hauptsachen im Hauptsatz berücksichtigen, haben Sie eigentlich 80% geschafft. Aber gut, es gibt ganz viele Beispiele, zum Beispiel den Marketingbereich. Arbeiten Sie im Marketingbereich? Nein, Sie arbeiten im Marketing. Sie schicken Ihre Kinder auch nicht in den Schulbereich, sondern in die Schule. Das heißt, Bereiche können wir fast immer streichen. Oder solche Sachen wie Verantwortlichkeit. Ja gut, wir sind verantwortlich, bilden daraus ein Substantiv, tragen aber am Schluss die Verantwortung. Also wir haben die Verantwortung. Und ein schönes Beispiel auch ist die Anständigkeit. Sie haben das grundsolide, einfache Wort Anstand. Das machen Sie zum Adjektiv oder daraus bilden Sie ein Adjektiv. Dieses Adjektiv heißt anständig und daraus können Sie wiederum ein Substantiv bilden, das dann eben heißt Anständigkeit. So wie die Sorgfalt über das Adjektiv sorgfältig zur Sorgfältigkeit wird, was Sie dann natürlich unglaublich übertreiben können, weil aus der Sorgfältigkeit dann eine Sorgfältigkeitlichkeit wird. Oder das schöne Wort Vielfalt, alle sind heute für Vielfalt, lesen wir oft und hören wir oft als Vielfältigkeit. Es ist einfach nur überflüssiger Silbenmüll für Vielfalt über den Umweg des Adjektivs vielfältig. Oder nehmen wir das Beispiel, die Rechtsstaatlichkeit ist in Gefahr. Das liest man ja immer mal wieder. Rechtsstaatlichkeit ist die Substantivierung von rechtsstaatlich. Das ist wiederum das Adjektiv von Rechtsstaat. Und ich behaupte, wenn die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr ist, dann ist in 80% der Fälle gemeint, dass der Rechtsstaat in Gefahr ist. In den anderen 20% der Fälle kann man noch mal genau hinschauen. Aber im Wesentlichen ist es das gleiche Phänomen wie beim Anstand und der Anständigkeit. Also warum sollten wir nicht sagen, was wir meinen? Warum sollten wir mehr sagen, als wir meinen und dabei etwas sagen, was wir gar nicht meinen? Denn wenn ich anmieten sage, sage ich ja eben nichts, was ich meine, sondern ich meine ja nur mieten. Es gibt ganz viele Beispiele und vor allem die Sprache wird ja auch stärker, wenn wir sie einfach halten. Also ein Wort wie Anstand ist konkreter, klarer und plastischer als Anständigkeit, diese Substantivierungen der Adjektive und so weiter und so weiter. Die Regel Überflüssiges raus gilt natürlich auch für Leute, die vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Kennen Sie das? Also, dass jemand irgendetwas sagen will, aber entweder nicht zum Punkt kommt, weil er vorher über unfassbare Umwege irgendwie versucht, sich dem Thema anzunähern, oder aber auch, weil er, sagen wir mal, Ihnen sagt, was zu sagen ist, aber dann sich tierisch verzweigt und verzettelt in irgendwelchen Details. Also ich stelle mir jetzt mal einen Kumpel Herbert vor, der hat einen neuen Job, ja? Der Herbert hat einen neuen Job. Das ist jetzt unsere Story. Und jetzt erzählt Ihnen jemand, also ich muss dir ja was erzählen mit Herbert. Wir haben uns in der Kneipe getroffen beim Fußball. Das war beim Spiel Liverpool gegen Barcelona. Das ist ja 4-0 ausgegangen. Das hast du bestimmt mitbekommen. Jedenfalls, der Herbert hat mich ja angerufen und gesagt, sag mal, wollen wir nicht mal wieder Fußball schauen? Das haben wir doch früher immer so gerne gemacht. Und da gibt es jetzt so ein paar neue Kneipen in meiner Gegend, da kann man noch Fußball gucken, die haben jetzt aufgemacht, wo gehen wir denn hin? Also Sie wissen schon, ich verzettele mich gerade tierisch. Ich will Ihnen eigentlich nur sagen, dass der Herbert jetzt woanders arbeitet, bei der Gedöns AG. Ja, der hat jetzt seinen Arbeitsplatz gewechselt und das habe ich an diesem Fußballabend erfahren. Das ist eine Möglichkeit, sich vom Thema ablenken zu lassen. Das ist zwar Geplauder und gegen Geplauder spricht nichts in der Kneipe. Aber ich sage mal, so eine Verzettelung im Büro macht die Leute wirklich wahnsinnig. Eine Verzettelung im Alltag, im Berufsalltag, ganz egal wo das ist, die Leute drehen durch. Je stressiger der Job ist, je stressiger der Arbeitsplatz, stellen Sie sich bitte eine Klinik vor, Ärzte, Pflegepersonal und jemand kommt nicht zum Punkt, da drehen die Leute durch. Also wie gesagt, wenn Sie hier sich irgendwie angesprochen fühlen und denken, das kenne ich von meinem Arbeitsplatz, dann überlegen Sie mal, ob wir uns nicht mal zusammensetzen sollten. Also der Punkt ist, ich habe zwei Geschichten hier. Ich habe im Grunde zwei Sachen. Wir haben erstens, der Herbert hat einen neuen Job und wir haben zweitens das Fußballspiel 4-0. Und daraus können wir jetzt zwei verschiedene Botschaften machen. Wir können jetzt überlegen, in welchem Kontext ist welche dieser Botschaften der Punkt. Jetzt kann man auch, wie gesagt, von jedem Gedanken theoretisch auf einen anderen weiteren Gedanken kommen. Also ich nehme jetzt mal Liverpool als Anlass. Ich war ja schon mal in Liverpool, das ist eine Weile her. Das war verrückt, da haben wir zusammen Theater gespielt, da war ich noch in einer Theatergruppe und da haben wir als Berliner Theatergruppe in England Shakespeare aufgeführt. Das ist natürlich eine gewisse Anmaßung, aber so war das damals. Wir haben auch die Hauptfigur gestrichen, das war sehr, sehr, sehr kreativ von uns. Also das war toll, wir waren jedenfalls in Liverpool auf einem Theaterfestival und da sind wir von Manchester nach Liverpool geflogen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von Manchester nach Liverpool geflogen sind. Der Flug ist so kurz, da denkt man, man fliegt so 20 Meter hoch und Sie merken, ich quatsche sie voll. Ich erzähle irgendwas und sie warten, wann kommt er denn zum Punkt? Was erzählt er denn? Also die Aufgabe ist zu überlegen, was gehört nicht mehr zum Thema. Das ist ganz wichtig. Bevor ich mir überlege, was ich sagen will, überlege ich mir, was gehört nicht zum Thema, damit ich mich eben nicht verzettele. Und das, was nicht zum Thema kommt, gehört, das lasse ich weg. Ich entscheide mich, rede ich über den Herbert und seinen neuen Arbeitsplatz oder spreche ich über ein Fußballspiel? Und wenn ich im beruflichen Kontext über den Herbert und seinen Arbeitsplatz spreche, dann lasse ich die Fußballgeschichte weg. Die kann mit dem gleichen Kollegen eine Stunde später in der Kaffeepause richtig platziert sein. Ja, wenn wir in der Teeküche stehen oder was auch immer. Aber wenn es um den Herbert geht, ist diese Fußballstory off-topic und gehört raus. Der Grundgedanke dahinter ist, es interessiert den Empfänger in aller Regel nicht, wie der Sender auf seine Story gekommen ist. Also die Entwicklung dessen, was ich sagen will, die Entwicklung meiner Gedanken ist ein völlig anderer Zugang als das, was Sie hören. das, was Sie erwarten, wenn also der Empfänger Ihrer Botschaft nur hören will, keine Ahnung, Tochter kommt nach Hause und sagt, ich bin schwanger, dann ist das die Botschaft. Was die Tochter sich vorher alles überlegt hat, wie sie diese Botschaft verpackt und sonst was und wie sie auf die Idee kommt, heute sage ich es Ihnen, das spielt erstmal für den Empfänger keine Rolle. Und genauso ist es am Arbeitsplatz auch. Wenn zum Beispiel im Unternehmen sich irgendwas tut, ein Managerwechsel, wenn irgendjemand aufhört und woanders neu anfängt, dann ist das die Story. Dann fange ich nicht irgendwie weit weg an zu erklären, dass ja Veränderungen heute zum Leben gehören? Nein, ich sage gleich, wir kriegen einen neuen Chef. So, die Erkenntnis daraus ist im Grunde, je mehr Überflüssiges wir in unsere Formulierungen packen, desto schwerer verstehen uns die Menschen. Das ist das Gegenteil von barrierefrei. Das gilt sprachlich und es gilt inhaltlich. Also deutsche Behördenbriefe sind ja schon für Muttersprachler schlimm genug. Ja, also gerade auch Muttersprachler sitzen über Behördenbriefen von deutschen Behörden und wissen nicht, was will mir der Künstler sagen. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor, wie geht das einem Fremdsprachler, der die deutsche Sprache nicht so gut beherrscht? Für den ist es noch viel schlimmer. Das bedeutet, dass auch die bürokratische Sprache nicht nur überflüssige Silben und Wörter und Texte länger macht und so weiter, sondern es ist im Grunde diskriminierend, wenn wir eine Sprache verwenden, die nicht barrierefrei ist. So, und beim thematischen Ordnen, also unabhängig von der Sprache, wenn wir jetzt sagen, was sagen wir inhaltlich, welche Punkte gehören zum Thema und welche nicht, da sorgen wir halt eher für Verwirrung, wenn wir alles sagen, was uns einfällt. Statt dass wir nur das sagen, was für den Empfänger relevant ist. Also sind die erwähnten zwei Zugänge. Der eine ist der Senderzugang, der überlegt, was habe ich alles zu sagen. Und der andere ist eben der Empfängerzugang, der ist offen und in aller Regel ergebnisoffen im Kopf und hat keine Erwartungen oder nur eine bestimmte Erwartung. Und der will dann einfach wissen, sag mal, ab wann fängt denn der Neue an? Ab August oder ab wann fängt er an? Der will jetzt nicht erst mal hören, ja, das hat sich ja also so zugetragen, das vor 3 Jahren und pff, nein. Und es ist ein Irrglaube, auch eine Erkenntnis, dass wir kein halbleeres Blatt abgeben dürfen. Ich will Ihnen wirklich Mut machen. Jeder Chef, jeder Vorstand, CEO, jeder Geschäftsführer einer GmbH ist glücklich, wenn er eine Vorstandsvorlage bekommt, die einfach nur aus 3, 4, 5 Punkten besteht, um die es geht. Und wenn man ihm dazu dann noch sagt, was er machen soll. Also wenn er nicht einfach nur eine Faktensammlung bekommt, sondern darüber steht zum Beispiel Entscheidungsvorlage oder Ähnliches, dass der Chef weiß, ich muss jetzt etwas entscheiden. Lassen Sie uns wieder eine Regel ableiten. Die Regel lautet, wenn wir gesagt haben, was wir sagen wollen, ist Schluss. Dann machen wir einen Punkt. Dann schicken wir unsere E-Mail weg, dann geben wir unseren Bericht ab. Ja, also wenn wir gesagt haben, was wir sagen wollen, Punkt machen. Und wir überlegen dabei erstmal in keiner Weise, wie wir unsere Sprache aufpumpen können. Also lassen Sie mal diesen ganzen bürokratischen Ballast weg, sondern denken Sie ganz normal, richtig, mit Erdung, mit Bodenhaftung, ganz grundsolide, konkret überlegen, was wollen Sie sagen. Und das sagen Sie dann. So, was können Sie jetzt konkret tun? Meine Idee, erstmal überlegen Sie natürlich, wen von Ihren Kollegen Sie in mein Seminar schicken. Das ist mal ganz wichtig. So, dann, kleine Spielerei, suchen Sie mal in Texten, in Ihrem Unternehmen, in E-Mails und überall nach Wörtern, die mit Kite aufhören. So wie Rechtsstaatlichkeit oder Anständigkeit. Schauen Sie mal, ob Sie solche Substantive finden, die aus Adjektiven entstanden sind, die ihrerseits aus einem Substantiv entstanden sind. Ich sage es nochmal, aus dem Anstand wird anständig, aus anständig wird Anständigkeit. Aus Vielfalt wird vielfältig, aus vielfältig Vielfältigkeit. Aus Sorgfalt wird sorgfältig, aus sorgfältig wird Sorgfältigkeit. Suchen Sie mal, was Sie alles so finden. Und dann suchen Sie mal nach überflüssigen Vorsilben. Also wenn jemand anmieten sagt statt mieten oder ankaufen statt kaufen. Das heißt nicht nur, dass Sie E-Mails angucken und mal Ihre Webseite anschauen, sondern hören Sie mal in Meetings richtig zu. Hören Sie mal, achten Sie mal auf die Sprache Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie die Luft rauslassen aus Ihren Texten, dann ist das nicht nur freundlich gegenüber Fremdsprachlern, sondern steigert das Verständnis insgesamt und zwar intern und extern gegenüber Kunden, Lieferanten, Behörden, Öffentlichkeit. Zum Abschluss noch eine kleine Sache, die ich immer wieder witzig finde. Kennen Sie das Wort Mund-zu-Mund-Propaganda? Schon mal gehört. Also ganz viele Leute nutzen dieses Wort und sie nutzen es in einer Selbstverständlichkeit und manchmal frage ich im Seminar, kennt jemand das Wort, was halten Sie davon? Und keiner weiß, was ich will. Und dann sage ich, das Wort ist totaler Quatsch. Es gibt die Mund-zu-Mund-Beatmung und es gibt die Mundpropaganda. Das Wort Mundpropaganda existiert, wir dürfen es verwenden. Und irgendein Witzbold hat irgendwann mal die Mund-zu-Mund-Beatmung mit der Mundpropaganda in einen Topf geschmissen und rausgekommen ist das fürchterliche Wort Mund-zu-Mund-Propaganda, das wiederum für Fremdsprachler eine Barriere darstellt. Das war der Klartext-Podcast von Thilo Baum. Ich freue mich, wenn Sie mich liken, wenn Sie mich bei iTunes bewerten und ich freue mich, wenn Sie wieder reinschalten. Bis zum nächsten Mal.